Hallo zusammen, auch im Namen meiner Kollegen Joachim Reitner und Thomas Kaufmann begrüße ich Sie zum nunmehr vierten Vortrag in unserer Ringvorlesung Ursprünge. Und nach einer ganzen Reihe vergangener Vorträge zu eher kosmischen Themen landen wir heute auf der Erde, und zwar auf der frühen Erde, um genau zu sein. Und es ist mir eine große Freude, den heutigen Redner vorstellen zu dürfen, Wolfgang Bach, der uns etwas eben über geochemische Prozesse auf der frühen Erde erzählen wird, aber eben auch darüber referiert, was das eigentlich für frühe Lebenswelten bedeutet und Lebensräume. Und bevor es losgeht, wie gewohnt, ein paar Worte zu seiner Vita. Wolfgang hatte Mineralogie an der Universität Gießen studiert, wo er dann auch 1996 in Geochemie promoviert hat und war im Anschluss dann zunächst an der Universität Potsdam und dann für einige Jahre an der Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts und ist seit 2005 Professor für Petrologie der Ozeankruste an der Universität Bremen. Zusätzlich dazu war er zwischen 2014 und 2016 Adjunct-Professor an der Universität Bergen in Norwegen und seit 2019, vielleicht besonders interessant, ist er auch korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Und ich kann es nicht oft genug betonen. Es ist wirklich toll, dass Wolfgang heute sprechen wird, denn er ist einer der führenden Experten, sicherlich, wenn es um hydrothermale Systeme der Tiefsee geht. Und wie Sie heute sicherlich erfahren werden, sind diese tiefen Systeme, kann man sich als Reaktoren vorstellen, die den Ozean schon immer beeinflusst haben und es auch heute noch tun, es in Zukunft tun werden. Und das ist eben auch die direkte Brücke zu diesen ancestralen Systemen. Und ja, damit möchte ich eigentlich schließen und das Feld räumen für Wolfgang, der dazu viel mehr und auch sehr viel interessantere Dinge berichten kann.
Ja, schönen Dank, Jan-Peter. Ich danke allen fürs Kommen. Ich danke den Organisatoren dieser Vorlesungsreihe, dass sie mich eingeladen haben und möchte gratulieren auch für dieses tolle Format, das sie für diese Ringvorlesung gewählt haben. Was ich jetzt in den nächsten 30, 35, 40 Minuten tun werde, ist, ich werde etwas eingehen auf die Bedingungen an der Oberfläche der frühen Erde. Welche Rolle spielten Wechselwirkungen zwischen der Atmosphäre, dem Ozean und dem felsigen Teil des Planeten in der Einstellung dieser Bedingungen, die ja denn die frühesten Lebensformen beeinflusst haben? Ich werde der Frage nachgehen, welche Energiequellen und welche Kohlenstoffquellen den ersten Lebewesen gedient haben mögen. Und ich werde dann ganz zwangsläufig auf den Wasserstoff kommen, der ja heute in aller Munde ist als regenerativer Energieträger in unserer Gesellschaft. Wasserstoff spielt aber auch auf der frühen Erde eine Schlüsselrolle. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie der Wasserstoff gebildet wurde, wie er heute gebildet wird, werden dann einen Blick werfen auf die aktuelle Erde. Jan-Peter sagte schon, das ist eigentlich mein Forschungsschwerpunkt, die Hydrothermalsysteme in der Tiefsee. Und wenn man die untersucht, dann kann man eben einiges lernen darüber, wo es heute auch noch wasserstoffbasierte Ökosysteme gibt, die vielleicht dienen mögen als Modellsysteme für die ersten Lebewelten auf unserem Planeten. Und nach diesen einleitenden Worten komme ich jetzt zu meiner Präsentation. Und es kann losgehen. Hier ist nochmal die Folie mit dem Titel meines Vortrags. Es geht also um geochemische Prozesse auf der frühen Erde und was das für mögliche Implikationen haben mag für erste Lebewesen, für die ersten Habitate. Bin ganz dankbar, dass ja, Herr Christensen und Herr Hiesinger schon einiges dessen abgedeckt haben, was es zu sagen gibt über die frühe Geschichte des Sonnensystems, über die Bildung der Planeten und ihrer Monde. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass die ersten etwa 200 Millionen Jahre ein sehr turbulenter Start waren für unseren Planeten, nachdem der Planet kalt akkretiert war, kam es ja zur Aufschmelzung, wie Herr Christensen berichtete, durch radioaktiven Zerfall. Als der Planet dann komplett aufgeschmolzen war, hat sich der Erdkern gebildet. Das war alles so in den ersten 50 bis 100 Millionen Jahren abgeschlossen. Und dann passiert etwas Dramatisches. Das sehen wir hier unten in diesem Bild, das ist natürlich eine Animation ist. Die Erde wurde getroffen von einem Impactor, der etwa die Größe des Planeten Mars hatte. Und dadurch ist der Mond entstanden. Ja, wir sehen das hier in diesem kleinen Cartoon. Und dieses mondbildende Ereignis, das so circa vor 4,45 Milliarden Jahren, als der Planet also 100 Millionen Jahre alt war, passierte, das hat dann auch nochmal natürlich die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert. Wir wissen, dass die Atmosphäre überwiegend aus dem Material besteht, das aus dem Planet ausgegast ist. Und was es dennoch zu erwähnen gibt, ist, dass wir etwa 2% der Masse des Planeten erst relativ spät dazugekommen sind. Das ist die sogenannte Late Veneer und das hängt zusammen mit den Meteoriteneinschlägen, über die Herr Giesinger ja ausführlich berichtete. So, nun gibt es einige Fachbegriffe, die wir hier einführen müssen. Wie sah es auf der frühen Erde aus? Was waren die ersten Gesteine, mit denen wir es auf der Erde zu tun hatten? Sehr wahrscheinlich waren das sogenannte Komatiite. Das sind vulkanische Gesteine, die ultramafische Zusammensetzungen haben. Und das bedeutet, dass sie sehr viel von diesem Mineral Olivin enthalten. Und Olivin ist ein eisenhaltiges Magnesiumsilikat. Was das Besondere am Olivin ist, dieses Mineral reagiert mit Wasser und es bildet sich ein anderes Gestein, das wir Serpentinit nennen. Das ist also etwas, das auf der frühen Erde sehr wahrscheinlich ein ganz entscheidender Prozess war. Und diesen Prozess können wir auch heute noch studieren. Heute besteht die Ozeankruste zwar nicht mehr aus diesem Gestein Komatoid wie im Hadaikum, also in den ersten 100 Millionen Jahren der Erdgeschichte, sondern überwiegend aus Basalt. Allerdings stimmt das nicht ganz, denn etwa 10-20% der Ozeankruste bestehen aus Mantelperidotiten. Die haben eine Zusammensetzung, stofflich gesehen, die den Komatoiten recht ähnlich ist. Und wie die Komatoite reagieren auch die Mantelperidotite, mit denen wir es heute zu tun haben in den Ozeanen und bilden dieses Gestein Serpentinit. Und das ist ein magischer Prozess, bei dem ganz viel passiert und über den werde ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Was man eben in der Abbildung noch gesehen hat, Entschuldigung, ich gehe nochmal eben zurück, ist, dass wir neben dieser Komatoit-Gesteine auch Gesteine hatten, die feldspatreich sind, die man übergeordnet als granitartig bezeichnen kann. Und das ist ganz entscheidend, dass es diese Gesteine schon sehr früh auf der Erde gab, wissen wir aufgrund von Zirkonkörnern, die man in metamorph überprägten Sedimentgesteinen findet in Westaustralien. Die konnten datiert werden mit Hilfe der Uran-Blei-Methode auf Alter, die bis zu 4,4 Milliarden Jahre betragen können. Hier sehen Sie so eine Aufnahme von so einem Zirkonkristall. Hier sehen Sie, wo mit einer Ionensonde diese Uran- und Blei-Isotopenverhältnisse gemessen werden konnten. Und das hier sind die Alter in Milliarden Jahren. Also extrem alt. Viel älter als das älteste Gestein, das wir kennen von der Erde. Das ist etwa 4 Milliarden Jahre alt. Und dieses Gestein hat das Problem, dass es sehr stark umkristallisiert ist bei hohen Drücken und hohen Temperaturen. Daher nur bedingt als Archiv geeignet. Die Zirkone haben den Vorteil, dass sie sowohl mechanisch als auch chemisch sehr widerstandsfähig sind. Es sind also sehr gute Archive. Aus der chemischen und isotopischen Zusammensetzung dieser Zirkonkörner können wir einiges ablesen, das wir über das Hadaikum, diese früheste Ära, der Erde sagen können, nämlich, dass es Ozeane gab, dass wir eine kontinentale Kruste hatten, damit auch das Mineral Feldspat abundant zur Verfügung stand und verwittern konnte. Wenn gleich sehen, warum die Feldspatverwitterung wichtig ist. Und wir sehen daran, dass es bereits sehr früh eine chemische Differenziation gab, die dazu führte, dass es relativ oxidierte, kieselsäurereiche Magmen gab, die dann einen Gegenpol gebildet haben zu den ultramafischen Komatiten. Gegenüber dem heutigen Zustand war die frühe Erde sehr viel stärker reduziert. Das fing an in den frühen 10er Millionen Jahren der Entwicklung, als sich der Erdkern bildete. Da waren die Sauerstofffugazitäten, das ist einfach nur ein Parameter, den wir nehmen, um auszudrücken, wie stark oxidiert oder reduziert ist ein Geosystem. Vergleichen wir das einfach mit heute. Hier ist ja die Zeitachse. Also heute sind wir im Erdinneren, also im oberen Erdmantel, dort, wo die Schmelzen gebildet werden, die dann die Kruste aufbauen, bei Sauerstofffugazitäten, die viele Größenordnungen, etwa 6 Größenordnungen höher ist als bei der Bildung der Erde. Und im Übergang hier ist der Oxidationsgrad im Erdmantel sukzessive nach oben gegangen. Wir sehen hier auch, das ist ebenfalls aus den Zirkonen abgelesen, dass es auch schon früh auf der Erde diese differenzierten, stärker oxidierten Magmen gab, die in der Kruste gesteckt haben. Auf der frühen Erde gab es noch keine plattentektonischen Prozesse. Es war wahrscheinlich sehr viel statischer, der Planet, aber es gab sehr viele Meteoriteneinschläge, die dann eben auch dazu geführt haben, dass die Erdkruste immer wieder zerrüttet wurde, erneuert wurde, es zu magmatischen Prozessen kam und auch hydrothermale Systeme sind im Zuge dieser Einschläge zu erwarten. So sieht es auf der heutigen Erde aus, die ist sehr viel stärker oxidiert und wir haben plattentektonische Vorgänge, die immer wieder Wasser zurück in den Erdmantel schieben. Und das ist ein Prozess, der denn diese Selbstoxidation hier, die Sie in dieser Grafik sehen, bewirkt hat. Weil die Erde früher sehr viel stärker reduziert war als heute, gab es in den ersten Milliarden Jahren der Erdgeschichte auch sehr, sehr wenig freien Sauerstoff in den Ozeanen und in der Atmosphäre. Dafür aber sehr viel mehr Methan, als das heute der Fall ist. Wir sehen hier etwa 4 Größenordnungen höhere Methangehalte verglichen mit der heutigen Erde. Dafür aber Sauerstoffpartialdrücke, die hier etwa 8 Größenordnungen unter dem liegt, was wir für den heutigen Planeten verzeichnen können. Nun, wie waren jetzt die Bedingungen der ersten Habitate? Da gab es im Laufe der letzten Jahrzehnte wechselnde Ansichten. Das will ich hier mal kurz zusammenfassen. In den 1950er Jahren ging man davon aus, dass die Uratmosphäre sehr stark reduziert war und dominiert war durch diese Moleküle hier, Kohlenmonoxid, Wasserstoff, Methan und Ammoniak. Dann gab es Experimente, die an der Universität von Chicago durchgeführt wurden, die berühmten Miller-Urey-Experimente. Da hat man eine Uratmosphäre im Experimentierapparat gehabt und hat dann hier im Lichtbogen denn Blitzeinschläge simuliert und hat dann gesehen, da kondensiert hier Material, das sehr stark angereichert ist an organischen Komponenten, unter anderem Aminosäuren und anderem. Und dann hat man gedacht, naja, so war das eben. Da sind in der Atmosphäre diese organischen Verbindungen gebildet worden. Und das war so die Nährquelle der Ursuppe. Dann, beginnend in den 1970er Jahren und quantitativ ausgebaut in den 1980er Jahren, kamen Bedenken auf. Die Geochemiker wandten ein, dass die Atmosphäre nicht so reduziert gewesen sein kann. Die muss eher CO2-reich gewesen sein. Der Wasserstoff kann eigentlich gar nicht da gewesen sein. Der geht sofort ins All verloren, wurde behauptet. Und weil die CO2-reiche Atmosphäre natürlich dann im Gleichgewicht steht mit den Ozeanen, müssen die Ozeane sauer gewesen sein. Diese hohen CO2-Werte, die hat man erklärt, um zu erklären, warum die Erde nicht eingefroren ist. Denn, das sehen wir hier in dieser Kurve, das ist die Leuchtkraft der Sonne. Und wir überspringen mal die Komplexität hier in den ersten 10er Millionen Jahren und schauen hier mal auf den Zeitpunkt, wo die Erde etwa 100 Millionen Jahre alt war. Also da war dann der Mondeinschlag auch passiert und die ersten Ozeane haben sich vielleicht gebildet. Da war die Leuchtkraft der Sonne nur etwa 70% dessen, was die Leuchtkraft der Sonne heute ist. Aber wir hatten sehr viel höheren Flux von hochenergetischer UV-Strahlung. Um jetzt aber zu erklären, warum trotz der schwachen Sonne damals die Erde nicht eingefroren ist, sondern sich Leben entwickeln konnte, ging man von diesen hohen CO2-Gehalten in der Atmosphäre ein. Seit einigen Jahren machen sich jetzt verstärkt Meinungen breit, die sagen, naja, vielleicht war doch nicht ganz so viel CO2 in der Atmosphäre, vielleicht war doch mehr Methan und vor allem auch Wasserstoff in der Atmosphäre. Also da gibt es eine Reihe von Forschungsarbeiten der letzten beiden Jahre, die darauf hinweisen, dass die Wasserstoffkonzentration in der Atmosphäre bei etwa 1% gelegen haben mögen, dass also die Uratmosphäre oder die frühe Atmosphäre denn doch sehr viel stärker reduziert war, als man noch vor 20 Jahren angenommen hat. Außerdem mehren sich die Hinweise darauf, dass die Ozeane gar nicht so sauer waren, sondern bestenfalls schwachsauer oder neutral oder sogar alkalisch. Dass die Erde die CO2-reiche Atmosphäre sehr schnell verloren haben muss, das belegen Modellrechnungen, die Kevin Zahnle und andere angestellt haben. Hier, das ist eine logarithmische Skala. Wir sehen, hier ist die Erde 100.000 Jahre alt, 1 Million Jahre alt, etc. Wir sehen, zunächst war der Magmenozean, also die Erde war überwiegend schmelzflüssig, das heißt, Wasser war in flüssiger Form gar nicht stabil. Wir hatten Wasserdampf, dessen Gehalt auch zunahm, als die Erde zunehmend entgaste und das Wasser sich in der Atmosphäre ansammeln konnte. Als denn die Temperaturen weit genug heruntergekühlt waren, konnte dieser Wasserdampf kondensieren und wir hatten die ersten Ozeane. Das mag 1 Million Jahre oder 2 gedauert haben, bis es soweit war. Und kaum waren die ersten Ozeane da, sehen wir, wie hier im numerischen Modell, das CO2 in der Atmosphäre extrem stark nach unten geht, sodass laut diesen Modellrechnungen der Planet sogar vereisen könnte. Und um das zu verhindern, werden denn hier nach einigen 100 Millionen Jahren die CO2-Werte im Modell einfach hochgesetzt. Aber das ist willkürlich hochgesetzt und das geben die Autoren auch zu. Nun muss man sich fragen, was ist denn diese Senke fürs CO2? Und das ist der felsige Teil des Planeten. Das ist etwas, das wir von der modernen Erde sehr gut kennen, denn auch heute haben wir ja vulkanische Aktivität, die permanent CO2 in die Atmosphäre entlässt. Dieses CO2 kann sich ja in der Atmosphäre nicht aufakkumulieren. Wir haben ja sehr wenig CO2 in der Atmosphäre. Und dass das nicht passiert, dafür sorgen die Gesteine, die durch magmatische und metamorphe Prozesse gebildet werden, insbesondere die Feldspatminerale, die dann verwittern. Bei dieser Verwitterung wird Calcium freigesetzt und vor allem werden Protonen aufgezehrt und diese Protonen sorgen dafür, dass das CO2 nicht etwa als Kohlensäure Carbonatminerale auflöst, sondern dass es in Carbonationen umgewandelt wird, die denn Carbonatminerale bilden. Und damit ist das CO2 weggesperrt in Carbonatminerale, die denn subduziert werden. und dann recycelt werden. Das ist dieser Kreislauf, den es auf der modernen Erde gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Thermostat, der überhaupt dazu führt, dass die Erde bewohnbar wurde und bewohnbar ist. Also diese Carbonatfällung entzieht der Atmosphäre permanent das CO2 und das ist ganz essentiell. Wenn das nicht passieren würde, wäre der Planet nicht belebt. Das ist auf der frühen Erde auch passiert. Wir wissen, dass diese ultramafischen Gesteine auch sehr gute CO2-Speicher sind. Um uns davon zu überzeugen, dass es tatsächlich so ist, gehen wir mal eben in den Oman, hier am Persischen Golf. Wir sehen hier in diesem Satellitenbild diese dunklen Gesteine. Das sind ultramafische Gesteine, die von der Zusammensetzung her den Komatiten ähneln. Und so sieht das denn aus im Oman. Vielerorts haben wir alkalische Quellen, da kommen also alkalische Wässer aus dem felsigen Untergrund und wo das passiert, bilden sich Carbonate. Da landet das CO2 in der Atmosphäre und das passiert auch unter der Oberfläche. Da sehen wir Netzwerke von Carbonatadern, wie in diesem Foto, in denen das atmosphärische CO2 steckt. So, fasse ich diesen Teil mal zusammen. Wir sehen, dass wir wahrscheinlich auf der, ja, erstmal, was zeigt die Abbildung? Das ist die Zeitskala. Wir haben hier das Hadaikum, die ersten 600 Millionen Jahre. Und das ist hier herausvergrößert. Wir sehen, die Meteoriteneinschläge nahmen ab mit der Zeit. Wir sehen, das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir freien Sauerstoff in der Atmosphäre hatten. Über diese späteren Zeitabschnitte wird sicherlich denn im Lauf der Vorlesungsreihe auch gesprochen werden. Ich habe ja hier diese frühesten 100 Millionen Jahre ins Visier genommen. Und was wir sagen können zusammenfassend ist, dass es die Ozeane schon sehr früh gegeben hat. Das wissen wir aufgrund der Zirkone. Wahrscheinlich war der pH zunächst hoch im Ozean, bevor er denn im Archaikum niedriger war. Im Archaikum hatten wir auch hohe CO2-Werte. Das wissen wir aus zuverlässigen Archiven, die wir ja ab dem Archaikum auch haben in Form von Gesteinen. Aber vorher, also in dieser kritischen Phase, wo die ersten Lebensformen sich wahrscheinlich gebildet haben, kann es sehr gut sein, dass wir ähnlich hohe Methangehalte in der Atmosphäre hatten wie CO2-Gehalte, wenn ich höre. So kann man sich das vielleicht vorstellen, so mag das ausgesehen haben. Als die Erde vielleicht 200, 300 Millionen Jahre alt war. Hier ist der Mond im Hintergrund, der war damals sehr viel näher der Erde, etwa nur ein Drittel des Abstandes, den er heute von der Erde hat. Wir hatten neben CO2 auch sehr viel Kohlenmonoxid, Wasserstoff, Methan in der Atmosphäre. Im Ozean war sehr viel Eisen gelöst, aber wenig Sulfat. Und es gab schon sehr viel organischen Kohlenstoff. Der geht zurück auf Reaktionen von CO2 und Methan. Wenn die etwa ähnliche Gehalte haben in der Atmosphäre, dann kann diese hochenergetische UV-Strahlung, die wir eben auch im Diagramm gesehen haben, diese beiden Verbindungen zum Reagieren bringen und es bilden sich organische Moleküle aller Couleur. Die Meteorite selbst, die hier permanent eingeschlagen sind, die haben zum Teil sehr hohe Gehalte organischer Substanz. Außerdem können bei der Wechselwirkung der Komatite, die also diesen felsigen Untergrund aufbauen, und wässrigen Lösungen organische Verbindungen produziert werden. So, die Idee, dass der Ozean vielleicht alkalisch gewesen sein mag, die ist nicht neu. Es gab Mitte der 1980er Jahre noch schon bereits Vorschläge, dass man so eine Art Natron-Ozean hatte. Dieses Modell hatte ein paar Schwächen und das wurde dann von den Leuten, die immer mit der schwachen jungen Sonne argumentiert haben, denn verdrängt und ist in den Hintergrund geraten. Aber neben den Überlegungen, die ich gerade angestellt habe, gibt es jetzt auch neue Arbeiten hier aus der Gruppe von David Kettling. Das war einer derjenigen, der früher immer denn die CO2-reichen Atmosphären und die sauren Ozeane propagiert hat. Und der ist jetzt an Publikationen beteiligt, die also auch davon ausgehen, dass der Ozean alkalisch gewesen sein mag im Hadaikum. Und das geht zurück auf Modellrechnungen, die bestätigen hier, die zeigen, dass durch die Verwitterung der Auswurfmassen, die mit diesen Meteoriteneinschlägen, die in den ersten wenigen Millionen, 100 Millionen Jahren der Erde so hochfrequent passierten, dass in Verbindung damit eben auch in sehr viele Protonen verzehrt werden, wenn diese Gesteine verwittern. Und das sollte dazu führen, so die Ergebnisse der Modellrechnung, dass die Ozeane alkalisch waren. So, nun schauen wir uns mal an, was denn die Gene sagen über die frühesten Formen, die Leben auf der Erde gehabt haben können. Wir schauen uns hier an einen phylogenetischen Stammbaum des Lebens, der basiert auf genetischen Analysen, insbesondere hier des 16S RNA-Gens. Da steht jede Menge drin über Eiweiße, die ja Organismen natürlich auch ausmachen. Und wir sehen, hier laufen die drei Domänen des Lebens zusammen. Wir haben die Bakterien, die Archaeen und hier sind die Einzeller mit Zellkern und die höheren Lebewesen. Und dieser phylogenetische Baum hier, der hat eine Wurzel und das ist LUCA, der Last Universal Common Ancestor, also unser gemeinsamer Vorfahre. Und was hier gezeigt wird, hier mit dieser Farbe eingezeichnet, ist der Teil des phylogenetischen Stammbaums des Lebens, der alle die Lebewesen, alle die Kladen umfasst, die thermophil waren und die Chemosynthese betreiben. Chemosynthese heißt, diese Lebewesen benutzen chemische Energie, um anorganischen Kohlenstoff, also CO2, in Biomasse umzuwandeln. Das ist eine metabolische Strategie, die wir auch aus der Tiefsee von unserem heutigen Planeten kennen. Und dieser Hinweis wird von sehr vielen Wissenschaftlern dahingehend gedeutet, dass tatsächlich denn das Leben vielleicht in Hydrothermalquellen oder eben so früh sich entwickelt hat, dass also in einem sehr frühen Stadium der Planetenentwicklung entwickelt hat, als die Ozeane noch warm waren. Und wie eben gesehen, hat das wahrscheinlich ja bestenfalls 100, 200 Millionen Jahre gedauert, bis die Ozeane sehr kalt waren, weil dann das CO2 verschwunden war. Aus der Gruppe von William Martin, der an der Universität von Düsseldorf ist, gibt es sehr faszinierende Arbeiten. Die haben also hier diese proteinkodierenden Gene sich angeschaut und haben Proteinfamilien identifizieren können, die jetzt nach phylogenetischen Kriterien ebenfalls denn an der Wurzel dieser phylogenetischen Rekonstruktion stehen. Und diese Proteine lassen Rückschlüsse zu auf die Physiologie unseres gemeinsamen Vorfahren und belegen oder legen nahe, dass diese Organismen anaerob gelebt haben, also keinen Sauerstoff verzehrt haben. Das ist klar, damals waren die Bedingungen ja auch reduzierend, dass sie CO2 fixiert haben, und zwar mit dem Coacetylcoenzym A-Pfad, den auch heute wenige Bakterien und Archaeen noch benutzen. Und da sind sich andere mögen auch die Idee, dass dieses wahrscheinlich der älteste Kohlenstofffixierungspfad ist. Zu diesen Leuten gehört auch Georg Fuchs aus Freiburg. Die Ergebnisse von William Martins Gruppe belegen auch, dass die ersten Energieträger, die verwendet wurden, wahrscheinlich Wasserstoff waren. Diese frühen Organismen konnten Stickstoff fixieren und waren thermophil. Außerdem belegen diese Analysen, dass biochemisch elementare Kofaktoren eine Rolle gespielt haben, also diese Organismen, die dann sehr tief sitzen in diesen phylogenetischen Rekonstruktionen, die benutzen Eisensulfid, Eisen-Nickel-Sulfid-Cluster in der biochemischen Faden, die denn die Kohlenstofffixierung bewerkstelligen. Und das ist etwas, das auch heute bekannt ist über den Acetyl-Coenzym-A-Weg, das CO2 zu fixieren. Da spielen solche Eisen-Nickel-Cluster in den entsprechenden Kofaktoren eine Rolle. Und das ist ganz wichtig. Hier kommen die Elektronen rein vom Wasserstoff. Die müssen aufgesplittet werden und werden dann in ein Carboxyl- und in Methylpfad kanalisiert. Und das muss alles also geregelt werden über Kofaktoren. Und da spielen, wie gesagt, diese Eisen-Nickel-Sulfid-Cluster eine Rolle. Daher die Quintessenz aus diesen Arbeiten ist, Luca lebte in einer geochemisch aktiven Umgebung, die reich war an Wasserstoff, CO2 und Eisen. Und auf diese Abbildung bin ich noch nicht eingegangen. Die kommt dann aus einer ganz anderen Gruppe wieder. Und diese Ergebnisse belegen ebenfalls, hier sehen wir eingefärbt die Lebensformen, die diese Nickel-Eisen-Hydrogenasen verwenden. Und diese Arbeiten belegen ebenfalls, denn dass diese Art und Weise hier Kohlenstoff zu fixieren wahrscheinlich die erste war, mit der wir es auf der Erde zu tun hatten. Diese Ideen sind jetzt schon eine Weile unterwegs, so seit etwa 20 Jahren, und die basieren auch auf Arbeiten von Wächtershäuser, der schon sehr früh vorgeschlagen hat, dass diese aktivierte Essigsäure eine elementare Rolle spielt. Hier ist mal eine Abbildung aus einer dieser Arbeiten von William Martin und Mike Russell. Und hier sehen wir, dass die davon ausgegangen sind, dass hier eine alkalische Lösung reinkommt, am Ozeanboden ankommt und dort auf einen sauren Ozean trifft. Diese Gradienten in der Protonenaktivität, also im pH-Wert, die sind ganz essentiell. Basierend auf dem, was ich gerade vorher vorgeschlagen habe, ist es vielleicht umgekehrt gewesen, ist vielleicht so gewesen, dass der Ozean eher alkalisch war und die hydrothermalen Lösungen eher sauer. Denn das passiert bei hohen Temperaturen, werden diese Lösungen ganz zwangsläufig sauer, egal wie die Gesteinszusammensetzung ist. Aber nur wenn die heiß und sauer sind, sind sie auch überhaupt in der Lage, diese Metalle wie das Eisen, das Nickel und auch sulfidischen Schwefel zu transportieren. Ein Schwachpunkt an dieser Hypothese ist, dass die alkalischen Lösungen, die nur so etwa 100 Grad heiß sind, gar keine Metalle transportieren. Diese Serpentinisierung, auf die ich jetzt im Folgenden noch ein bisschen eingehen will, die ist auch schon sehr früh von verschiedenen Forschern, Forscherinnen identifiziert worden als essentiell. In der Dämmerung des Lebens. Und es wurde jetzt vorgeschlagen, dass die frühesten metabolischen Strategien Wasserstoff als Energiequelle verwendet haben, Kohlenstoffdioxid als Kohlenstoffquelle. Und denn die katabolischen Produkte dieses Metabolismus sind dann Methan oder Essigsäure. Später mag es dann Organismen gegeben haben, die Photoautotrophie betrieben haben, aber im Anaeroben hier ist ebenfalls denn die Energiequelle, natürlich die elektromagnetische Energie des Sonnenlichts, und wenn die kann eingesetzt werden hier, um das Eisen zu oxidieren, das CO2 zu reduzieren, die würden freiwillig so nie reagieren, genauso wenig wie heute CO2 und Wasser freiwillig reagieren und organische Moleküle machen. Da wird also Autotrophie betrieben, und das sind metabolische Strategien gewesen, die sich wahrscheinlich denn relativ rasch, aber eben etwas später auf der Erde entwickelt haben. Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf aktuelle Systeme, Sie sehen vielleicht die Ähnlichkeit zum Bild eben aus der Arbeit von Russell und Martin, dann finden wir diese Systeme in der Tiefsee. Eins der bekanntesten ist das Lost City Hydrothermalsystem. Das wurde vor gut 20 Jahren entdeckt. Und was man denn sehr schnell feststellen konnte über dieses System, ist, dass das Leben beherbergt, das ganz anders ist als Leben, wie wir es in diesen heißeren und durch Sulfide und Metalle dominierten Systeme der Fall ist. Hier ist eine Aufnahme, die zeigt, wo sind Mikroorganismen, die diesen Kofaktor haben, den F420, und das ist einer, der im Kohlenstofffixierungspfad, diesem Acetyl-CoA-Pfad, ganz dringend benötigt wird, das Shutteln von den Elektronen vom Wasserstoff zum Kohlenstoff. Und wir sehen überall dort, wo wir hier Fluoreszenz sehen, da leben Archaeen, die CO2 mit Wasserstoff reduzieren zu Methan. Das Lost City System, das finden wir am Mittelatlantischen Rücken. Hier ein riesiges Bergmassiv bei etwa 30 Grad Nord. Und dort wachsen diese bis zu 60 Meter hohen Schornsteine auf. Die bestehen aus Carbonat und einem Magnesium-Hydroxidmineral, dem Prozit, über den wir gleich noch reden werden. Was man über diese Lösung sagen kann, ist, die sind alkalisch, die sind moderat temperiert und haben sehr viel Wasserstoff gelöst, aber auch Methan, Ameisensäure, Essigsäure und Methanol. Also reduzierte Kohlenstoffverbindung. Und diese Reduktion fand auf abiotischem Wege statt. Was passiert jetzt bei der Serpentinisierung? Wir haben hier dieses Mineral, den Olivin, der bei sehr hohen Temperaturen im oberen Erdmantel stabil ist. Und wenn der aber an der Erdoberfläche mit Wasser in Berührung kommt, dann bildet sich dieses Serpentinitgestein, das denn aus ganz anderen Mineralen besteht. Diese Reaktion, die läuft relativ schnell ab, aber oft nicht komplett, sodass wir das, was da passiert, recht gut nachvollziehen können. Wir können außerdem thermodynamische Modelle entwickeln, mit denen wir denn durch Computer simulieren können, was passiert denn da genau, wenn das Wasser mit diesen Gesteinen in Wechselwirkung tritt. Wir sehen, hier sind die Wasserstoffmengen, die wir messen können in heißhydrothermalen Systemen, und wir sehen, dass die Modellierungen da recht präzise auch das vorhersagen. Insofern denken wir, dass diese Modellierungen denn auch unter anderen Bedingungen, was Temperatur, Druck und Zusammensetzung anbelangt, denn verlässliche Daten liefern. Was wir sehen hier ist, dass wir die Vorhersage ist, dass olivinreiche Gesteine immer sehr viel Wasserstoff machen, olivinarme Gesteine hier unten gar nicht. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Olivin, ich sagte ja, das ist ein eisenhaltiges Magnesiumsilikat, also eine feste Lösung. Was passiert mit den Magnesiumanteilen in dieser festen Lösung? Die machen den Serpentin, dieses Mineral hier, und den Prozit, das Magnesiumhydroxid. Der Eisenanteil hier macht ein Eisenoxid, den Magnetit. Dabei wird Kieselsäure freigesetzt und Wasserstoff wird freigesetzt, molekularer Wasserstoff. Warum jetzt so viel Wasserstoff dort, wo die Gesteine viel Olivin haben? Das liegt daran, dass der Olivin, wenn er mit Wasser reagiert, immer Prozett macht. Und dieser Prozett in Anwesenheit vom Serpentin, das ist ein Puffer, denn solange der Prozett da ist, wird der jedes Molekül Kieselsäure, das freigesetzt wird hier bei diesem Teil des Reaktionsnetzes, aufsaugen und Serpentin bilden. Das heißt, dass die Kieselsäureaktivität hier in, für diesen Teil des Reaktionsnetzes sehr, sehr gering ist. Und das heißt, dass diese Reaktion hier, das Gleichgewicht dann sehr stark auf dieser Seite liegen wird. Je mehr Kieselsäure wegreagiert, desto mehr Wasserstoff wird produziert. Das ist also das, was hinter diesem Phänomen steckt, dass diese Serpentinisierungssysteme so wasserstoffreich sind. Und da sind die Wasserstoffkonzentrationen so hoch, dass sich ganz eigenartige Minerale bilden, Nickel-Eisen-Legierungen, stark reduzierte Nickelsulfide, Eisen-Nickelsulfide. Und wir erinnern uns daran, das sind genau die Verbindungen, die Ähnlichkeit haben zu den Clustern, die wir dann in den Kofaktoren finden, die für diese frühen CO2-Fixierungspfade essentiell waren. Diese Phasen hier, die wir sehen hier in diesen Dünnschliffbildern, die können außerdem die Reduktion von CO2 durch Wasserstoff auf abiotischem Weg katalysieren. Und dieser Wasserstoff, das haben wir gesehen am Lost City Hydrothermalsystem, ist auch in den modernen Ökosystemen ein ganz wichtiger Energieträger, wie das sehr wahrscheinlich denn vor gut 4 Milliarden Jahren auch der Fall war. Hier ist nochmal eine kleine Modellrechnung, die belegt, dass wir, wenn wir methanogene Mikroorganismen, also solche, die Kohlenstoffdioxid reduzieren mit Wasserstoff, wachsen lassen wollen in einem System, dann kann das passieren, wenn wir einfach nur Wasser und Gestein haben und das Wasser also mit immer das Wasser mit immer mehr Gestein reagieren lassen. Wenn das Gestein ein Basalt ist, so wie wir das heute überwiegend haben in der Ozeankruste, dann sieht die Entwicklung so aus wie in dieser Kurve gezeigt. Und wir sehen, wir kommen vielleicht gerade so an die Wasserstoffmengen heran, die man braucht, um solche hydrogenotrophen Vergesellschaftungen wachsen zu lassen. Und jetzt sehen wir hier zum Vergleich, was im Computermodell ein Peridotit, der also von der Zusammensetzung her diesen Kumatiten ähnelt, die die frühe Erde dominierten. Und da sehen wir, da haben wir Größenordnungen höhere Wasserstoffkonzentrationen, also mehr als genug Energie in Form von Wasserstoff, um diesen frühen Organismen das Leben auf unserem Planeten zu ermöglichen. Ich fasse den zusammen. Wir haben gesehen, dass es bereits im Hadaikum Ozeane gab und es gab eine differenzierte Kruste, die ultramafische wie auch felsige Gesteine beinhaltet. Wir haben gesehen, dass das CO2 aus der Atmosphäre sehr schnell und effizient durch Carbonatbildung entfernt wird, aber auch durch Reduktion zu organischen Verbindungen. Das kann dadurch so gut passieren, dass die Serpentinisierung so viel CO2 produziert und dieses, so viel Wasserstoff produziert. Und dieser Wasserstoff sorgt dafür, dass das Ozeanatmosphärensystem über lange Zeiträume reduzierend war. Und die ersten Lebewesen haben diesen Wasserstoff auch als Energiequelle benutzt. Darauf deutet vieles hin. Und außerdem CO2 als Kohlenstoffquelle. Und wir haben gesehen, diese metabolische Strategie ist auch heute noch verbreitet in Hydrothermalsystemen der Tiefsee, insbesondere solchen, die eben in diesen Mantelperidotiten beherbergt sind. Wir sehen also, dass in der Koevolution unseres Planeten, unserer Lebewelt, diese Wassergesteinsreaktionen insbesondere solche, die das CO2 der Atmosphäre entziehen, aber auch die Saturnisierungsreaktionen, die den Wasserstoff bilden, eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Und mit dieser Bemerkung, mit dieser Feststellung möchte ich denn jetzt hier den Vortrag beenden. Und ich hoffe nicht, dass ich zu sehr überzogen habe und freue mich auf Fragen, die jetzt eventuell an mich gerichtet werden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Wolfgang, für diesen aufschlussreichen und wirklich spannenden Vortrag. Also ist ja immer wieder faszinierend, was da unten so abläuft und was wir doch noch rauskriegen können, auch über die Frühzeit unseres Planeten. Es werden gleich sicherlich einige Fragen reinkommen, weil erlaubt mir vielleicht eine erste, weil direkt, wenn es um diese ganz frühen Zirkone geht, da gibt es ja Berichte von einigen wenigen dieser Zirkone, die organisches Material enthalten. Was ist denn deiner Auffassung nach davon zu halten? Wie bekommt man das hin?
Ja, also ich meine, es gibt ja viele Hinweise darauf, dass man Graphit oder graphitähnliches Material hat in diesem sehr alten Material. Ich denke mal, ja, das kann jetzt fossilisiertes mikrobielles Leben hinweisen, er muss aber auch nicht. Also häufig sind ja die isotopischen Zusammensetzungen auch irgendwo so im Niemandsland. Das heißt, es kann biotisch sein, muss aber nicht. Wir wissen ja, dass es auch auf abiotischem Wege diverse Möglichkeiten gibt, reduzierten Kohlenstoff zu produzieren. Und ja, ich finde es ganz schwierig, mich selbst davon zu überzeugen, dass diese Schlussfolgerungen, die da zum Teil gezogen wurden von Autoren, auch in den ja, anerkanntesten wissenschaftlichen Zeitschriften, die wir kennen, dem kann ich nur bedingt folgen.
Ah, danke. Sonst Fragen?
Ja, ich habe noch eine Frage, die sich mit der ganz frühen Entwicklung beschäftigt. Ich habe mich immer gefragt, woher eigentlich diese alten Zirkone mit dem 4,4 Milliarden Jahren Alter herkommen. Gut, wir haben wahrscheinlich halt irgendwie so eine Art granitische Kruste, aber wie ist die denn entstanden in der Zeit? Hast du da irgendwie Idee dazu?
Gute Frage. Also die wenigsten denken heute noch, dass es so eine Art Plattentektonik damals schon gab. Das hieß es ja zunächst, also wenige Jahre nachdem diese Zirkone entdeckt wurden, dann gab es Vertreter unserer Zunft, die gesagt haben, naja, das heißt doch denn, dass es Subduktionszonen gab, denn die Magmen müssen ja viel Wasser gehabt haben, um diese Zirkone bei diesen niedrigen Temperaturen von 800 Grad kristallisieren zu lassen. Aber es gibt... Ich denke, die wenigsten Geochemiker denken, dass es schon vor 4,4 Milliarden Jahren eine Plattentektonik gab, die der heutigen ähnlich ist. Es gibt aber andere Wege, diese wasserhaltigen felsischen Magmen zu erzeugen, zum Beispiel bei den Einschlägen. Ja? Auch in einer sogenannten Stagnant-Lit-Welt, wo wir also keine Plattentektonik haben, gibt es ja auch Möglichkeiten, die Kruste durch magmatische Prozesse zu bilden und dann unter Einwirkung von extrem hohen Wärmeflüssen auch wieder partiell aufzuschmelzen. Und also es gibt ja auch Computersimulationen, die belegen, dass sowas geht. Und ich denke, was das Spannende ist an diesen Zirkonen, ist, dass die ziemlich eindeutig belegen, aufgrund ihrer Sauerstoffisotopenzusammensetzung, dass es schon flüssiges Wasser gegeben haben muss. Und ja, das kann ich eigentlich nur erklären, wenn ich einen Ozean hatte, der denn eben auch die Gesteine hydrothermal verändert hat. Und diese Gesteine müssen dann aufgeschmolzen worden sein und sind Bestandteile dieser Magmen geworden, aus denen diese Zirkone kristallisierten.
Weitere Fragen? Gerne auch aus der Allgemeinheit.
Ich sollte sagen, dass es nicht so wirklich mein Spezialgebiet ist, diese früheste Erde. Ich fand das schon immer faszinierend und bin jetzt auch seit wenigen Jahren da ein bisschen stärker auch dabei, mich in die Richtung zu entwickeln, das als zusätzliche Forschungsrichtung denn zu etablieren in meinem Fachgebiet. Aber es gibt sicherlich, was jetzt diese Fragen anbelangt, die gerade auch Joachim Reitner gestellt hat, denn Planetologen, die das kompetenter beantworten können.
Naja, das weiß ich nicht. Ich halte dich da schon für den richtigen Ansprechpartner, wenn es um solche Dinge geht.
Ja, ja,
Also,
ja.
aber.
Ja, ich glaube auch nicht, ich sage ja nicht, dass es falsch war, was ich gesagt habe. Ich sage nur, also, da gibt es wirklich auch in Deutschland einen Carsten Münke zum Beispiel, also Geochemiker, die da Weltklasse-Forschung machen, die, ich wollte das nur nicht unerwähnt lassen, nicht, dass ich jetzt hier als der Planetologe rüberkomme, der ich ja nicht bin im engeren Sinne.
Keine Sorge, keine Sorge. Aber es ist doch immer wieder erstaunlich, was man eben über diese Frühzeit doch ableiten kann und was völlig schlüssig wirkt, bis ein neues Modell kommt, eine neue Idee oder eine andere Perspektive und schon verschiebt sich alles grundlegend, nicht? Also.
Ja, ich finde das ganz spannend, immer in Naturwissenschaften, da gibt es ja viele Beispiele dafür, ne? Dass also jetzt der Ozean war sauer, dann gab es Leute, die gesagt haben, naja, vielleicht war er alkalisch, die wurden dann mundtot gemacht und jetzt kommt das so langsam wieder, dass immer mehr Leute denken, naja, vielleicht war es ja denn doch alkalisch, bevor wir die ersten Dinge im Gesteinsarchiv sehen, die dann tatsächlich darauf hindeuten, dass die CO2-Gehalte in der Atmosphäre erheblich höher waren als heute. Die Siederite, die wir ja abundant finden in den archaischen Sedimenten, die könnte man anders nicht erklären.
Und was, wie stehst du dazu? Ich gucke mal schnell, keine andere Frage, dann kann ich noch eine stellen. Wie stehst du dazu, diese schwarzen Rauch, also diese heißen Systeme, die sulfidischen Systeme werden ja häufig so als Modellsystem genommen, wenn es um den Ursprung des Lebens geht. Ich weiß, es ist eine gefährliche Frage. So. Du hast das Ganze ja ein bisschen eher Richtung weiße Raucher verortet. Wo siehst du den Punkt, wo das zusammenkommt? Also wenn wir jetzt präbiotische Chemie nehmen, die setzt ja bei diesen schwarzen Rauchermodellen eher an. Jetzt geowissenschaftlich geht es eher in die alkalinen Systeme. Also wo kommt man da zusammen?
Ganz schwierig. Also offen gestanden, ganz schwierig. Die sauren Systeme, die haben nicht so viel Wasserstoff, die bringen aber die Metalle und Sulfidverbindungen an den Meeresboden, ne? Und natürlich, also die Gradienten, die sind extrem steil und das ist auch alles andere als ein stationärer Zustand, mit dem ich es da zu tun habe. Also ich fand das Argument von Russell und Martin ja immer gut, dass sie gesagt haben, ja, mit der Ursuppe, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen ja Gradienten, ne, wo sich das denn alles organisieren kann. Ja, und deren magische die Magie in deren Modellen waren ja immer diese Sulfidblasen, ne, in den frühen Modellen. Und das war noch sehr nah an dem, was Wächtershäuser vorgeschlagen hatte. Und dann kamen die auf den Trichter, dass das alkalisch sein muss alles. Das basierte natürlich dann auf der Entdeckung von Lost City. Und naja, dann wurden die Modelle dahingegen so ein bisschen uminterpretiert. Ich denke mal immer noch, dass auch insbesondere auf basierend auf dem, was Martin und Kolleginnen da jetzt über die Genomanalysen herausbekommen haben, sieht schon sehr danach aus, dass zumindest ja, Wasserstoff als Energieträger, CO2 als Kohlenstoffquelle gedient haben. Aber ob das jetzt in der Wand von einem schwarzen oder weißen Raucher gewesen sein muss, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch andere Art und Weisen, solche Gradienten aufzubauen. Wirst dich vielleicht erinnern, dass wir ja da mit Juan Manuel Garcia Ruiz und Marc van Zuylen da Ideen entwickeln, dass vielleicht diese Kieselschlämme da eine Rolle gespielt haben. Das sind ja auch die Ablagerungen, die wir als früheste Teile des Archivs finden können, denn die frühesten Sedimente. Ich denke, da ist noch ganz viel, was wir herausfinden müssen, bevor wir da jetzt wirklich eine dieser vielen Hypothesen, die es gibt, was das Wo betrifft, ne? Und wie der Übergang war von der präbiotischen in die biotische Welt, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ist ja gut so. Ne? Da bleibt immer viel zu tun noch für eine ganze Weile.
Nicht langweilig. Sonst Fragen? Gleich mal. Harald Krüger möchte wissen, seit wann es die Plattentektonik auf der Erde gibt und wodurch sie ausgelöst wurde. Gute Frage.
Ja, gute Frage. Hier kann ich auch nur auf Arbeiten von anderen Geochemikern verweisen, die würden wahrscheinlich in der überwiegenden Anzahl sagen, naja, so, das ging vielleicht so vor 3,7, 3,5, 3,2 Millionen Jahre, so in den Dreh herum los. Und das sieht man an isotopischen Zusammensetzungen von verschiedenen Isotopensystemen, die man benutzen kann, um diese Differenziationsmechanismen zwischen Kruste und Mantel der Erde nachzuvollziehen. Und da haben wir einfach relativ wenig, was darauf hindeutet, dass dieses Recycling, das man ja in Verbindung mit der Plattentektonik hat, schon sehr früh auf der Erde ablief. Was es
Milliarden Jahre.
ausgelöst hat, ja, das ist auch eine richtig gute Frage und die wird auch schon seit Jahrzehnten diskutiert und es gibt Leute, und ich halte das gar nicht ausgeschlossen, die sagen, naja, das liegt eben. Ging eben nur dadurch, dass es Ozeane gab und dass es Sedimentation gab auf der Erde. Denn ich meine, so ist das heute auch. Man muss irgendwo, wenn es dazu kommt, dass die eine Platte unter die andere abtaucht, dann ist das die Triebkraft, die dafür sorgt, dass sich die Platten bewegen. Ne? Also es ist nicht so, dass diese heißen Konvektionsströme aus der tieferen Erde, die Platten auseinanderzerren, sondern es ist eher so, dass die kalten, abtauchenden Teile des Systems an den Platten ziehen. Und dass das denn dazu führt, dass wir diese Spreizungszonen, wo der Erdmantel denn aufsteigt und schmilzt, überhaupt haben. Also auch das ist eigentlich so eine Frage, wo man denkt, naja, die muss ich ja jetzt erstmal beantworten. Ist uns aber bisher noch nicht wirklich gelungen, die sehr gut zu beantworten.
Gibt es, glaube ich, auch ziemlich kontroverse Auffassungen drüber, nicht? Je nachdem, was das Mittel der Wahl ist, was der Betrachtungswinkel ist und
Also ich fand immer ziemlich überzeugend, dass der Beginn der Plattentektonik so ungefähr 3 Milliarden Jahre, vor 3 Milliarden Jahren begonnen hat, weil man eben, und da kommt die Diamantengeschichte wieder, nicht, neben den normalen Diamanten, die man eigentlich so im Erdmantel findet, eben auch Diamanten hat, die also ein Kohlenstoffsignal haben, das eigentlich der Oberfläche entspricht. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich überzeugend und auch ein Hinweis dafür, dass man also diese Recyclingprozesse hat. Schwierigkeit ist natürlich, die Sedimentmengen, die wir vor 3 Milliarden Jahren gehabt haben, die sind natürlich immer noch ziemlich gering. Ja? Und da sehe ich das Problem, nicht? Und wie Wolfgang schon sagte, ist es schwierig eben so. Also ich denke, da muss man noch ein bisschen nachdenken. Aber es ist in der Tat so, dass man halt in dieser Zeit eben schon diese Recyclingprozesse haben, nicht? Und eben auch die Hochdruckmineralien, die es da auch gibt. Und also so ungefähr 3,2 Milliarden Jahren, nicht? Und vorher halt nicht. Da haben wir das nicht.
Ja, das stimmt mit den Diamanten, das hatte ich vergessen. Das ist tatsächlich auch ein guter Hinweis, ja.
Und noch eine Frage, schön. Herr Roman Wagner fragt, ob du das Funktionsprinzip der Methode erklären könntest, mit dem sich das Alter von Gestein auf bis zu 4,4 Milliarden Jahre bestimmen lässt.
Ja, ich versuche es mal. Also das basiert auf der sogenannten Uran-Blei-Methode. Es ist so, dass Uran zwei Isotopen hat, die sind beide radioaktiv und die zerfallen. Das Isotop 238 Uran hat eine Halbwertszeit, die ist etwa so wie das Alter der Erde. Das heißt, wir haben heute noch etwa die Hälfte der Uran-238 Atome auf unserem Planeten, die wir bei der Bildung hatten. Dann gibt es das Isotop Uran-235, das zerfällt deutlich schneller, da ist die Halbwertszeit nur etwa 700 Millionen Jahre, nur in Anführungszeichen. Die zerfallen, das sind mehrere Alpha-Zerfälle und die Endprodukte sind für das Uran-238 Blei-206 bis Uran-235 Blei-207. Wenn ich jetzt diese Uran- und Blei-Isotopenverhältnisse messen kann, dann kann ich unter Kenntnis der Halbwertszeit mit einem kleinen bisschen Mathematik Gleichungen aufstellen, die ich denn so umstellen kann, dass ich T, also das Alter, bestimmen kann. Das sind also quasi Uhren, die dann ganz langsam ticken und wir können diese Isotopenverhältnisse sehr genau messen mit modernen Massenspektrometern. Und diese Ionensonde, die ich da mal erwähnt habe, das ist ein ganz besonderes Massenspektrometer, das quasi auch so im Teil wie ein Mikroskop funktioniert. Ich kann also mit dem Ionenstrahl dann ganz kleine Domänen des Gesteins. Ja, ionisieren und dann werden diese erzeugten Ionen in den Massenspektrometer, also in den Massenfilter geschossen und dann werden diese Messungen gemacht. Da gibt es einige Labore auf der Erde mittlerweile, die diese Messungen sehr gut machen können. Ist also eine sehr gut etablierte Methode. Also es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass diese Alter tatsächlich so hoch sind, wie in diesen Fachpublikationen angegeben wurde. Das wurde auch von vielen Laboren bestätigt.
Ja, das wäre ein guter Punkt. Ich, sobald da jemand mit einer spektakulären Nachricht kommt, dann werden natürlich ganz viele das testen, um möglicherweise oder sie möglicherweise widerlegen zu können. Also von daher kann man das, glaube ich, schon als ganz gut abgeprüft werden.
Ich denke, das ist also ein ganz, ja, es ist wichtig, aber es ist ja auch so, also in diesen Gesteinen da von diesen Jack Hills Lokationen, ne, da sind ja viele Zirkone und die wenigsten sind so alt. Und da lastet denn schon sehr viel Interpretation auf Daten, die man aus diesen wenigen Körnern heraus extrahiert. Ist, glaube ich, auch eine sehr anspruchsvolle Sparte der Geowissenschaften. Es gibt jetzt von Harrison ein neues Buch, The Hadean Earth. Und das hat ein ganz langes Kapitel, wo es nur um diese Zirkone geht. Ich habe es noch nicht gelesen, das kam gerade raus.
UC Los Angeles.
Ja.
Ja. Ja, interessant.
Ich finde
Weitere Fragen?
persönlich ganz schön, dass Leute jetzt mehr über das Archaikum reden, weil es ging so viel immer ums Archaikum, aber dann haben wir ja den Startschuss schon verpasst. Also da wissen wir, da gab es das Leben schon sehr früh im Archaikum. Aber diese Prozesse auf der Erde davor, die sind, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und bislang gab es, glaube ich, sehr viele frühe Erdeforscher, die gesagt haben, ja, das ist denn eben so. Ne, frühes Archaikum und so war das denn. Ne, nach dem Magmenozean und nachdem die Ozeane kondensiert sind. Das können wir dann einfach mal annehmen, dass das denn auch schon ganz früh so war, wie wir das im Archaikum sehen. Und ich denke, das ist eben nicht unbedingt richtig. Und freue mich, dass jetzt auch so Leute wie Kettling, hatte ich ja erwähnt, und andere, auch Sahnle, ne, jetzt sagen, naja, das war dann doch reduzierender und war vielleicht doch alkalischer, als wir dachten, und weniger CO2. Ich denke, das ist eine gute Entwicklung.
Fehlt was.
Es schien so ein bisschen festgefahren, ja, mit diesem Faint Young Sun immer, und ist Bewegung reingekommen in die Szene. Das finde ich gut.
Ja, hoffen wir, dass er anhält, sich verstärkt. Weitere Fragen?
Bin keine mehr.
Nee, sehe ich auch nicht. Naja, dann möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken, Wolfgang, dass du das heute gemacht hast. War wirklich sehr aufschlussreicher Vortrag. Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob Joachim, möchtest du noch was sagen? Oder?
Ja, ich schließe mich meinem Vorredner an, und ich denke mal, das war ein wichtiger Schritt für die folgenden Vorträge, die kommen. Und danke, Wolfgang, auch, dass er das gemacht hat. Und dann werden wir sehen, wie es dann nächste Woche weitergeht. Und ich wünsche allen jetzt einen schönen guten Abend und ein schönes Bier, damit der Durst weggeht.
Das klingt nach einem Plan, ja.
Ja, vielen Dank nochmal. Mir auch Spaß gemacht, und ich hoffe, in den nächsten Wochen dann auch immer wieder mal einschalten zu können.
Okay,
Okay.
gut.
Gut.
Ja, tschüss.